So, tschüss. Ja, dann erstmal guten Morgen hier in ungewohnter Stätte in der Psychiatrie. Aber es ist ein schöner alter Hörsaal. Ich hoffe, dass das alles gut klappt hier mit der Vorlesung. Erstmal bin ich begeistert an einem Brückenfreitag, wie viele von Ihnen hier zur Vorlesung gekommen sind. Das ist also sehr, sehr löblich. Ja, das Thema der heutigen Vorlesung ist Point-of-Care-Testing, POCT, üblicherweise abgekürzt. Diesen Begriff und die Problematik, die mit diesem Thema zusammenhängt, wollen wir in dieser Vorlesung ein bisschen beleuchten. Die Vorstellung, dass man Untersuchungen von Körperflüssigkeiten im Kontext der direkten Patientenversorgung macht, das ist beileibe nichts Neues. Das sieht man hier an diesem historischen Bild. Dargestellt ist die sogenannte Uroskopie, die Harnschau, wo man den Urin, der frisch gelassen wurde, eben hinsichtlich Farbe, Konsistenz, Geruch, auch teilweise hinsichtlich seiner geschmacklichen Qualitäten geprüft hat, eben um Krankheitsdiagnostik machen zu können. Das ist klassisches POCT, heute würde man also das als POCT bezeichnen, wo im Kontext der direkten, unmittelbaren Patientenversorgung eben Untersuchungen von Körperflüssigkeiten gemacht werden, sprich Labordiagnostik. Was versteht man heute allgemein unter Point of Care? Das sind Laboruntersuchungen außerhalb des Laboratoriums, die in unmittelbarer Nähe zur Patientenversorgung stattfinden. Deswegen der Begriff Point of Care. Typisch ist, dass man Probenmaterial relativ einfach gewinnt. Ja, das Harnbeispiel ist das eine. Es könnte Speichel sein, es könnte Vollblut sein, was man durch einfache Punktion der Fingerwehre beispielsweise gewinnt. Und dass auch typischerweise keine, wie sonst im Labor üblichen, Pipettierschritte, sei es manuell oder eben im Labor dann maschinell unterstützt, durchgeführt werden müssen. Die Messgeräte, die man bei Point-of-Care-Verfahren einsetzt, die sind nicht dafür ausgelegt, dass man große Patienten Serien durchmisst, sondern typischerweise macht man Einzelprobenmessungen, um bei einem Patienten ad hoc eine Diagnostik machen zu können. Alles, was man an Reagenzien braucht, ist in fertiger Form vorgelegt. Dieser Punkt ist auch nicht ganz ohne Bedeutung, denn typischerweise werden diese Untersuchungen eben vom klinischen Personal gemacht und nicht von Laborfachpersonal, also zum Beispiel von der MTA. Man braucht also keine eingehende medizinisch-technische Qualifikation, was nicht heißen soll, dass man überhaupt nicht wissen soll, was man tut. Dann ein wichtiger Punkt, warum man überhaupt als Kliniker sich mit dieser zusätzlichen Aufgabe von Laboruntersuchungen belastet ist, dass man eben sehr schnell in die Verfügbarkeit der Ergebnisse kommt. Das muss also ein wichtiges Kriterium sein, man will sehr schnell über das Ergebnis verfügen. Warum? Weil am Ende natürlich die Therapie steht, der Diagnostik. Man will also auf bestimmte Laborwertergebnisse sofort hin auch therapeutische Konsequenzen ableiten. So, hier in diesem Bild sehen Sie jetzt mal dargestellt, welche wirtschaftliche Bedeutung POCT hat. Ist das nur so ein Randphänomen oder ist das wirklich ein substanzieller Betrag, der in Deutschland wirtschaftlich zu berücksichtigen ist. Und hier sehen Sie den gesamten In-vitro-Diagnostikermarkt, so nennt man das IVD. Hier Angaben von der Industrie selber. Und Sie sehen, dass insgesamt in 2010 2,1 Milliarden Euro umgesetzt werden. Und das verteilt sich auf verschiedene Labor-Anwendungsbereiche wie die klinische Chemie, die Immunchemie, Hämatologie, Mikrobiologie, Infektionsimmunologie, also die typischen Antikörper- und Antigenuntersuchungen bei Virusinfektionen beispielsweise. Aber Sie sehen, dass von dem gesamten Kuchen 800 Millionen Euro allein in den POCT-Bereich fließen. Wie gesagt, das sind ja Untersuchungen, die außerhalb eines Labors stattfinden. Der Löwenanteil dann gezielt bei der Blutzuckertestung. Und der Umsatz wird dort vor allen Dingen gemacht durch die vielen kleinen Geräte, die man da benötigt. Der Diabetiker, der geschult ist, der macht solche Messungen ja auch häufig bei sich selbst. Und natürlich dann den fortlaufenden Teststreifenverbrauch, den er dabei generiert. Eine Messung, ein Teststreifen und das Ganze ist damit beendet. Also es ist auch wirtschaftlich gesehen ein sehr wichtiger Bereich. Hier ist einfach mal der Ablauf dargestellt, wie ein Laborprozess im Allgemeinen abläuft. Das sind hier also viele Schritte von der Indikationsstellung bis zum verfügbaren Ergebnis, das man dokumentieren will. Und Sie sehen, was hier bei POCT grau, dunkelgrau unterlegt, entfallen kann. Da sehen Sie, dass ein paar zeitverbrauchende Schritte entfallen, wie zum Beispiel, es gibt keine formelle Testanforderung. Sie sagen, ich will jetzt einen Blutzucker wissen beispielsweise, dann machen Sie den Test. Da gibt es natürlich kein Anforderungsformular, elektronisch oder papiergebunden, was Sie ausfüllen müssen. Was dann sehr wesentlich auch zur Beschleunigung beim POCT-Prozess führt, ist der Entfall vom Probentransport. Das dürfen Sie nicht unterschätzen. Sehr viel Zeit, bis Sie einen Laborwert vom Labor zurückgemeldet kriegen, geht verloren auf den Logistikschritten, vor allem auf dem Probentransportweg. Der entfällt logischerweise, weil Sie es ja in unmittelbarer Umgebung des Patienten durchführen. Des Weiteren entfallen Prozesse beim POCT, die im Labor regelmäßig anfallen. Der Probeneingang, also feststellen, dass Probenmaterial da ist, die Auftragserfassung, was will der Einsender überhaupt für eine Untersuchung haben, die Probenverteilung auf Analysearbeitsplätze und sehr häufig dann auch bei Serumuntersuchungen natürlich die Zentrifugation, die man erstmal machen muss. Das brauchen Sie nicht. Ich habe schon gesagt, POCT typischerweise wird mit Vollblut gemacht, wenn Sie Blutuntersuchungen durchführen. Gut, dann sind Prozesse da, die auf das eigentliche Messprozedere bezogen ist oder bezogen sind. Und Sie können hier schon ganz klar sehen, da ist eigentlich gar kein Unterschied da, nur dass Sie häufig von diesen Schritten selber nichts merken, weil die vollautomatisch durch elektronische Kontrollen beispielsweise in einem POCT-Messgerät stattfinden. Was nicht automatisch ist, ist die medizinische Validation. Auch wenn Sie ein POCT-Ergebnis haben, müssen Sie sich natürlich vergewissern, dass die Untersuchungen korrekt gelaufen sind und dass die plausibel sind zu Ihrem klinischen Eindruck. Was wieder entfällt bei POCT, die Befundübermittlung, weil Sie häufig unmittelbar des Ergebnisses gewahr werden. Entweder Sie gucken da in sich ein Display an oder Sie haben einen Thermopapierausdruck von einem System und können also sofort das Ergebnis bekommen, während Sie im anderen Fall über das EDV-System eines Krankenhauses beispielsweise den Befund übermittelt kriegen. Gut. Sie sehen also, hier sind wesentliche Schritte, die einfacher sind und die vor allen Dingen dann Zeit sparen im Gesamtprozess. Ja, und das ist sozusagen ein Kernpunkt bei der Anwendung von POCT. Man nennt das jetzt neudeutsch Turnaround Time, das ist praktisch die Zeit, die vergeht von der Indikationsstellung bis zum Erhalt des Ergebnisses. Man sagt das manchmal auch noch umschreiben, from vein to brain, also von der Vene, wo man das Probenmaterial gewinnt, bis das ein Ergebnis verfügbar ist, dessen man auch gewahr wird, wo das also ins Bewusstsein des Arztes getreten ist. Ja, hier können also durch POCT deutliche Zeitgewinne verbucht werden, aber Zeitgewinn per se heißt ja noch nicht, dass was gewonnen ist. Die Frage ist, kann man Vorteile in medizinischer Hinsicht erreichen? Das wäre zum Beispiel frühzeitige Diagnosestellung, damit frühzeitiger Therapien, weniger Morbidität zulassen, also Krankheitsausprägung. Ein anderer Punkt ist, dass man, wo es nicht um Leben und Tod geht, wo es aber um eine Engpassversorgung geht, zum Beispiel in einer Spezialambulanz, denken Sie mal an eine Gerinnungsambulanz, da ist natürlich häufig der Quick-Wert bzw. der INR-Wert eine sehr wichtige therapeutische Größe, die man betrachtet. Man kann in so einer Ambulanz POCT für Gerinnungsuntersuchungen durchführen und hat den organisatorischen Vorteil aufgrund der schnellen Turnaround-Time, dass man eben mehr Patienten pro Zeiteinheit betrachten kann und untersuchen kann. Es könnten aber auch ökonomische Vorteile generiert werden. Wenn Krankheit sich weniger ausprägt, gerade bei schweren Erkrankungen, dann heißt das, dass die Liegezeit vielleicht im Krankenhaus verkürzt werden kann. Liegezeit bedeutet aber Kosten. Liegezeit verkürzen heißt Kosten einsparen. Wenn sowas erreicht werden kann, dann sind natürlich ganz tolle Ziele umzusetzen. Ob das gelingt, kann man nicht pauschal sagen, sondern hängt von der individuellen Situation in einer Klinik ab, wie die Laborprozesse organisiert sind. Ja, Einsatzgebiete hier mal so zusammenfassend dargestellt für PRCT. Klassisch also hier der Bereich der klinischen Krankenversorgung, also in der Klinik. Sie sehen hier, dass intraoperativ eine Blutgasanalytik durchgeführt wird. Hier in der Notaufnahme eine PRCT-Analytik oder das, was ich hier gerade dargestellt hatte mit der Gerinnungsambulanz, wo man vielleicht ganz gezielt nicht nach Kalium fragt, sondern nach dem INR-Wert, um schnell den Patienten weiter therapeutisch einzustellen. Dann gibt es den großen Bereich des Home-Testings, sprich, da verbirgt sich hinter die Patienten-Selbstkontrolle. Wie gesagt, der ganz überwiegende Markt für PRCT ist die Blutzuckerdiagnostik, die ja häufig vom Patienten selbst durchgeführt wird. Also ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Da spielt der Arzt praktisch weniger eine Rolle, aber es ist sehr hilfreich, um einen Diabetiker, insbesondere einen insulinpflichtigen Diabetiker, zielgerichtet zu therapieren, weil der eben mehrfach pro Tag seinen Blutzucker messen kann und danach gezielt auch die Insulingabe anpassen kann. Oder ein anderes Beispiel ist der makomarisierte Patient, der Makomar-Patient, der den Quickwert oder den INR-Wert bei sich kontrolliert. Und dann eben auch die Makomar-Dosierung danach anpasst. Dann gibt es noch den Begriff Over-the-Counter-Testing, also über den Schalter hinaus, so an der Apotheke, die direkt verkauften Tests, die ja, häufig eben keine strenge medizinische Indikation haben. Typisches Beispiel wäre ein Schwangerschaftsschnelltest oder sind auch Schnelltests, um sich ein kardiovaskuläres Risikoprofil machen zu lassen, zum Beispiel den Cholesterinwert zu bestimmen. Die Frage ist, ob da wirklich eine medizinische Indikation drin gesehen werden kann, wenn man isolierte Risikofaktoren betrachtet, die dann auch in ein Beratungskonzept, in ein medizinisches Beratungskonzept eingebettet werden müssen. Das ist in diesen Fällen ja häufig nicht gegeben. Oder Spezialbereiche, hier sozusagen im Bereich der Sportmedizin, wenn dort zum Beispiel Laktatmessungen durchgeführt werden. Ja, die Parameter, die sind stetig wachsend, die man mit POCT machen kann. Das ist jetzt schon eine lange Liste. Sie sehen das hier aus einer Tagung herausgekommen, die 2009 stattgefunden hat. Jetzt haben wir mit Sicherheit noch mehr Parameter drin. Aber Sie sehen schon, wie vielfältig das Ganze aufgebaut ist. Also führend die Blutgasbestimmung, das haben wir auch in Seminarform dann nochmal ausführlich, dann die Elektrolytbestimmung. Man kann auch die einfache klinische Chemie mit speziellen POCT-Systemen heutzutage machen, verschiedene Gerinnungsparameter, die zum Beispiel bei Heparin-Patienten wichtig sind, wie aktivierte Clotting-Time oder hier die Thromboplastin-Zeit, INR-Wert bei Makoma-Patienten. Dann in der Herzinfarktdiagnostik sehen Sie hier die Troponine als herzmuskelspezifische Proteine, Myoglobin, Kreatinkinase, MB-Isoenzym und Marker, die für Herzinsuffizienz sprechen, wie die natriuretischen Peptide BNP und das N-terminale Propeptid des BNPs, die man heutzutage da erfassen kann. Dann der Bereich Diabetes mellitus beschränkt sich nicht nur auf die Glukosemessung, sondern umfasst natürlich auch die HbA1c-Bestimmung als Langzeitüberwachungsparameter. Bezieht aber auch natürlich ein den Nachweis, Moment, jetzt kommt es gerade nicht, hier die Mikroalbuminmessung als wichtiges Zeichen für eine beginnende Nierenschädigung beim Diabetes mellitus oder auch bei Hypertonie einsetzbar. Dann in der Sepsis-Infektionsdiagnostik, Infektionsmarker wie Procalcitonin beispielsweise oder Interleukin 6. Und so weiter. Ich gehe jetzt nicht die ganze Liste hier durch. Sie sehen, wie vielfältig das weite Feld hier ist. Methodik hier nur sehr summarisch in diesem einen Dia zusammengefasst, nur damit man eine ganz grobe Vorstellung hat, in welche Kategorien das einzuordnen ist. Einerseits die elektrochemischen Nachweisverfahren. Das bedeutet, dass häufig dann mit Elektrodentechniken der pH-Wert, Blutgase, Elektrolyte bestimmt werden. Mit enzymatischen Nachweisverfahren, hier zum Beispiel exemplifiziert am Urinstatus, Da taucht man also einen Teststreifen in den Urin ein, streift den überschüssigen Urin ab und kann nach wenigen Sekunden ablesen eine Farbbildung, die dann dafür spricht, dass eine Glukosurie, eine Proteinurie, eine Leukozytorie oder eine Erythrozytorie da ist. Dann mit immunchemischen Nachweisverfahren, hier zum Beispiel jetzt der Nachweis von Herzinfarktmarkern, Drogenschnelltests, zum Beispiel aus Schweiß oder Urin, sind so möglich. Schwangerschaftsschnelltest fällt in diese Kategorie. Oder funktionelle Testverfahren, indem man den Gerinnungsprozess mit fluorogenen Methoden, elektrochemischen Methoden nachweist oder mechanisch durch die Gelierung des Blutes. So funktionieren Verfahren zum Beispiel, die in R- und PTT-Bestimmungen machen. Oder eben auch integriert in Blutgasgeräten hier die optischen Verfahren, das ist das typische spektrophotometrische Prinzip, wo Absorptionsspektren von HB und seinen verschiedenen Fraktionen nachgewiesen werden. So, kommen wir jetzt nochmal sozusagen in die Vogelperspektive. Was ist eigentlich im Zusammenhang POCT besonders wichtig? Natürlich erstmal die Frage medizinisch, haben wir überhaupt einen diagnostischen Vorteil? Das kann man überhaupt nicht pauschal betrachten, da muss man immer auf eine ganz konkrete Fragestellung beziehen. Ich gebe gleich noch Beispiele. Dann, wenn man sagt, ja, da erwarte ich in einer Situation einen Vorteil, dann muss man auch das Ganze organisieren. Wer ist dafür zuständig? Wo sollen, in welchen Bereichen einer Klinik beispielsweise sollen Geräte angeschafft werden? Welches Verfahren soll benutzt werden? Es gibt ja häufig konkurrierende Anbieter. Dann natürlich sehr wichtig auch die EDV-Anbieter, die EDV-Anbindung. Es ist natürlich sehr schön, wenn man ein Digital-Display hat und dann nach wenigen Sekunden da Werte ablesen kann. Aber damit ist natürlich noch nicht das professionelle Erfordernis, dass es sauber dokumentiert ist. Wer gemessen hat, wann gemessen wurde, bei wem gemessen wurde, mit welchem Ergebnis. Dazu braucht man dann im Idealfall ja doch dann die EDV-Unterstützung. Nicht zu verachten sind auch bei den vielen Kleingeräten, die in irgendwelchen Kitteltaschen dann ihr Dasein fristen können. Der Hygieneaspekt, Sie gehen ja mit einem System zu mehreren Patienten. Das heißt, auch hier ist sehr wichtig, dass solche Geräte von der Oberfläche so konstruiert sind, dass sie leicht desinfizierbar sind. Da sollte man also drauf achten, sonst haben Sie dort einen wunderbaren Keimüberträger. Ja, dann der Bereich Qualitätsüberwachung ist sehr wichtig. Hier gibt es, und das ist sehr wichtig, dass Sie das jetzt mitnehmen aus dieser Vorlesung, auch gesetzliche Vorgaben, die Richtlinien der Bundesärztekammer, die genau vorschreiben, wenn Sie als Arzt solche Methoden beim Patienten einsetzen, wie Sie Ihr System zu kontrollieren haben. Und last not least, es ist immer auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Sind die Aufwände, die Sie für solche Systeme haben, abgebildet in den Pflegesätzen, in den Pauschalen, den sogenannten DRGs? Oder wie können solche Leistungen tatsächlich auch direkt vergütet werden? Die üblichen Vergütungssysteme, die man ja hat, ist in der privatärztlichen Vergütung die Gebührenordnung für Ärzte oder beim Kassenpatienten der EBM. Einheitliche Bewertungsmaßstab heißt das. So, jetzt kommen wir zu einer Anwendungsmöglichkeit für POCT im Bereich der Herzinfarktdiagnostik. Herzinfarkt ist ein bekanntes großes Problem, noch immer Todesursache Nummer 1, Kreislauferkrankung, häufig dann als Ursache im Herzinfarkt. Sie sehen, viele Patienten versterben bereits außerklinisch, das sich als Frühletalität gekennzeichnet. 20% sterben dann während ihres Klinikaufenthalts innerhalb eines 2-Jahres-Zeitraums, nochmal 10% und Langzeitüberlebende 40%. Um den Herzinfarkt frühzeitig zu therapieren, ist es wichtig, ihn zu diagnostizieren. Dazu gibt es verschiedene Marker, die man einsetzen kann, die im Blut nachgewiesen werden. Das Myoglobin, Sie sehen es hier an dieser Kinetik, zeichnet sich aus durch eine hohe Sensitivität und sehr frühzeitiges Ansteigen. Problem beim Myoglobin, es kommt massenhaft in der Skelettmuskulatur vor und ist deswegen diagnostisch nicht spezifisch. Man sucht also nach spezifischeren Markern und wird da fündig bei der MB-Isoenzym der Kreatinkinase, die allerdings den kleinen Nachteil hat, dass sie etwas schwächer, langsamer reagiert, und bei den Troponinen, ist die Kinetik nochmal etwas ungünstiger als beim Myoglobin. Aber hier ist der Vorteil, dass Sie eine extrem hohe diagnostische Spezifität haben. Diagnostische Spezifität nicht für Infarkt, sondern für Nekrose. Also Troponinerhöhung heißt, es hat eine Herzmuskelzellnekrose stattgefunden. Meistens beruht das dann auf einem Infarkt. So, jetzt kann man, wie gesagt, ja mit POCT-Methoden diese Troponine auch bestimmen. Und man hat sich in einer groß angelegten Studie in Amerika in 4 Universitätszentren jetzt die Aufgabe gestellt, mal richtig zu überprüfen, ob die Einführung von POCT für Troponin einen Vorteil bietet gegenüber der klassischen Laborbestimmung von Troponin. Das war hier das Studiendesign. Letztendlich sind 2000 Patienten eingeschlossen worden in 4 Zentren und sozusagen randomisiert auf den Arm Zentrallabordiagnostik von Troponin oder POC. Sie sehen dann die Anteile der aufgenommenen Patienten, also ungefähr 70 bis 75% sind in beiden Armen aufgenommen worden. Ein Viertel konnte entlassen werden. Hier sind jetzt die Ergebnisse, was die THT angeht, also die Turnaround Time. Anders ausgedrückt, wie schnell war das Ergebnis verfügbar? Sie sehen, dass zu verschiedenen Abnahmezeitpunkten, das ist hier also sehr systematisch gelaufen, da gab es dann Study Nurses, die sich um diese ganze Zusatzdokumentation gekümmert haben, sodass das quasi wirklich eine saubere Datenerhebung auch hier war, parallel zur Notfallversorgung dieser Patienten. Und dann sieht man bei der Zentrallabordiagnostik, dass nur ein kleiner Anteil innerhalb von 30 Minuten fertige Ergebnisse hatte. Also es schwankt hier so um 3%. Innerhalb von 60 Minuten etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, in der anderen Hälfte war das Ergebnis später als 60 Minuten verfügbar. Und hier sehen Sie jetzt parallel die Ergebnisse, die für eine POCT-Analytik gewonnen werden. Da ist schon unter 30 Minuten fast 90% der Ergebnisse fertig. Und fast alle Ergebnisse sind innerhalb einer Stunde fertig gewesen. Also ganz klarer Zeitvorteil hier bewiesen, in der Praxis, nicht in der Theorie, durch diese Studie. Jetzt die Frage, wie hat sich das ausgewirkt? Diese Kurve, die muss ich ein bisschen erklären, die ist ein bisschen komplizierter. Sie vergleichen also grundsätzlich hier wieder Labor gegen POCT. Hier sind die Stunden in Zeit, die Zeit in Stunden aufgetragen und Sie sehen, grau ist Labor, weiß ist POC-Bereich. Und zwar aufgeteilt in die Patientengruppe, die 70%, die aufgenommen wurden, die hatten also was, und die, die entlassen wurden. Und Sie sehen hier die Ergebnisse jedes einzelnen Studienzentrums. Jedes Säulenpärchen ist ein Studienzentrum. Und die Kernaussage wird sehr schnell klar. Die Unterschiede zwischen Labor und POC hinsichtlich der Zeiten bis eine Verlegung von der Notaufnahme entweder in die Intensivbehandlung oder eben zur Entlassung war nicht signifikant unterschiedlich. Was Sie hier sehen können, mit Disposition ist gemeint, Arzt hat eine Entscheidung aufgrund der vorliegenden Werte getroffen, wie mit dem Patienten zu verfahren sei. Aufnahme in die Klinik, also Intensivbehandlung oder eben Entlassung. Das ist mit Disposition gemeint. Diese Zeiten liegen hier zwischen 2 und 3 Stunden. Da sehen Sie schon von vornherein, dass es offensichtlich nicht nur an der Verfügbarkeit dieses einen Troponinwertes gehängt hat. Und dann sehen Sie die tatsächlichen Verlegungszeiten. Da müssen Sie praktisch diese Säulen immer mit diesen vergleichen. Dann sehen Sie, welche Zeiten sich noch zusätzlich zuaddieren. Das sind eben die Flaschenhälse in einer reinen Organisation in der Klinik. Ist alles weitere verfügbar, die aufnehmende Einheit, kann die tatsächlich den Patienten aufnehmen? Wie ist das ganze Organisationsprozedere? Und da sieht man auch, dass eben offensichtlich hier in dieser großen Studie die Verfügbarkeit des Troponintests nicht der Flaschenhals war und deswegen auch nicht das Outcome beeinflussen konnte. Selbstverständlich Mortalität und solche Faktoren waren dadurch ebenfalls eben nicht unterschiedlich. Hier noch ein anderes Beispiel aus der klinischen Chemie. Es bezieht sich hier jetzt auf Untersuchungen der Elektrolyte, der Glucose, Hämatokrit, Blutgasanalyse. Situation in Großbritannien, eine große Notaufnahme mit Chirurgie und Innerem. Auch wieder eine recht große Patientenzahl untersucht. Hier sehen Sie, wie sich die Zeiten auswirken. Also Sie haben hier beim POC-Arm 188 Minuten durchschnittlicher Verweildauer in dem Notfall-Department, 193 Minuten versus einer Labortestungsvariante sozusagen. Dann hat sich das ausgewirkt? Ist der Patient kränker geworden, weil er etwas später verlegt wurde? Nein, Sie sehen das hier, der Length of Stay im Krankenhaus völlig auf gleichem Niveau sich bewegt, das ist also nicht als signifikant, die Number auf Einweisung, also die Admissions ebenfalls nicht unterschiedlich und dann auch die Letalität war nicht unterschiedlich. Auch hier wieder das Ergebnis, sicher, deutlich kürzere Labor-TAT, aber Patienten-Outcome nicht beeinflusst. Auch hier wieder der Schluss, es hängt nicht immer nur am Laborwert, sondern an anderen Kriterien, die weit über das Laborprozedere hinausreichen. Zum Beispiel hier wurde spekuliert, dass die Prüfung der Bettenkapazität so viel Zeit geschluckt hat, dass das der Zeitvorteil nicht umgesetzt werden konnte. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu einzelnen Anwendungsbereichen im POC-T. Am wichtigsten ist sicherlich schon allein wegen der Masse der Nutzung die Glucose. Da gibt es verschiedene Kleingeräte, die man einsetzen kann. Jedes Mal findet dort eine enzymatische Umsetzung der Glucose im Volllutstropfen statt, wird photometrisch oder elektrochemisch detektiert, ein Reaktionsprodukt. Und es gibt dann Unterschiede in den Messsystemen hinsichtlich zusätzlicher Elektroden, die Störfaktoren zusätzlich erkennen können. Störfaktoren können zum Beispiel Hämatokritveränderungen sein. Sehr hoher Hämatokrit hat andere Ergebnisse zu erwarten als Proben mit niedrigem Hämatokrit oder Temperatureinflüsse. Luftfeuchtigkeit könnte auch so ein Kriterium sein, wo Einfluss genommen wird auf das Messergebnis. Deswegen wichtig ist festzuhalten, Werte, die Sie zwischen verschiedenen Messsystemen haben, sind nur ganz begrenzt vergleichbar. Solange Sie mit einem System bei einem Patienten bleiben, haben Sie sozusagen immer wieder ähnliche Fehler und können diese Ergebnisse natürlich schon im Follow-up vergleichen, aber zwischen verschiedenen Messsystemen sind die Werte nur schlecht vergleichbar. Das sieht man auch an den sogenannten Ringversuchen. Da ist es gar nicht möglich, nur mit einem Zielwert zu arbeiten, weil die Werte so stark abhängig sind von den Methoden, dass man nur methodenabhängig eine Auswertung bei den Ringversuchen machen kann. Des Weiteren ist ganz wichtig, Glucose messen wir als Konzentration, also Massen pro Volumen, aber Volumen wovon? Die Bezugsgröße ist also wichtig. Ist es bezogen auf Plasma? Idealerweise, so hat man sich heutzutage das in Leitlinien vorgestellt, dass man auf venöses Plasma beziehen möge. Wenn Sie auf Vollblut beziehen, haben Sie eine ganz andere Bezugsgröße. Warum? Weil Vollblut durch den Zellanteil ein viel geringeres Wasservolumen hat. Glucose kann sich nur in der Wasserphase lösen. Das heißt, in der Vollblutsituation haben Sie niedrige Messwerte zu erwarten. Da gibt es keine verbindliche Vorschrift, wie die Geräte kalibriert sind. Man muss sich also informieren. Der Unterschied zwischen Vollblut und Plasma ist durchschnittlich etwa 11%. Dann, ob man Kapillarblut verwendet, Kapillarblut müssen Sie sich einfach so vorstellen, wenn ich arteriell messe, habe ich natürlich höhere Glukosekonzentrationen. Dann erst kommen ja die ausschöpfende Zelle. In der Kapillarsituation habe ich einen Wert, der zwischen arteriell und venös liegt. Und venös sind dann die niedrigsten Konzentrationen zu erwarten. Aus dem Gesagten geht hervor, und das sind auch Leitlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft, dass man mit POCT-Systemen deswegen auf keinen Fall eine Diagnosestellung eines Diabetes mellitus machen muss. Das muss man mit einer qualitätskontrollierten Labormethode machen, die diesen Einflussfaktoren so nicht unterliegt. Das ist also wichtig festzuhalten. Sehr wohl ist das natürlich bestens geeignet, um einen Diabetiker im Follow-up dann zu monitorisieren. Hier sehen Sie mal Beispiele, wie sich Interferenzen auswirken können. Hier zum Beispiel die Situation, die für beatmete Patienten relevant sein könnte, nämlich wenn PO2-Veränderungen zu erwarten sind durch hohe Sauerstoffdruckbeatmung. Da gibt es Verfahren, die nach dem Glucose-Oxidase-Prinzip arbeiten. Das sind hier die Kurven, die so abfallen. Das zeigt die relative Unterschätzung der Glucose in Abhängigkeit von PO2. Bei diesen Verfahren. Glucose-Dehydrogenase-Methoden hingegen sind PO2 unempfindlich, also in Bezug auf diesen Interferenzfaktor bevorzugt anzusehen. Dann sehen Sie hier den Faktor rechts, den alle PO-CT-Systeme mehr oder weniger haben, dass nämlich in Abhängigkeit vom Hämatokrit unterschiedlich gemessen wird. Hoher Hämatokrit heißt ja sehr wenig Wasser in der Blutprobe und niedriger Hämatokrit umgekehrt sehr hoher Wasseranteil. Und Sie sehen, wie sich das jetzt auswirkt. Bei verschiedenen HK-Werten kommt es also zu deutlichen Unterschätzungen bei hohen HK-Werten und eben zu Überschätzungen der wahren Glucose bei niedrigen HK-Werten. So, dann ein weiterer Anwendungsbereich für PO-CT. Nur kurz hier erwähnt, sind die Harnteststreifen. Sowas machen wir eigentlich auch im Labor. Wir haben dann sogar so ein Auswertegerät dafür. Aber das können Sie auch typischerweise in so einem Praxislabor bei sich machen, beim Hausarzt beispielsweise, der dann hier eben so einen trockenchemischen Messstreifen hat, der durch Eintauchen in den Urin dann bewässert wird sozusagen, und Sie kriegen dann hier verschiedene Reaktionsfelder positiv und können orientieren, schon mal feststellen, ist da ein Hinweis auf eine Nierenerkrankung, eine Infektion beispielsweise, ein Zucker auf eine Lebererkrankung oder auf eine Blutung im Urogenitaltrakt. In der Blutgerinnungsdiagnostik ist ganz häufig die Anwendung PO-CT, die Bestimmung des INR-Wertes bei Patienten, die makromarisiert sind. Sie sehen, dass so ein System hier wie der Coagocheck, eigentlich rein optisch ganz ähnlich ist, ein Blutzuckermessgerät. Hier haben Sie auch wieder so einmal Elektroden. Hier so eine Lanzette, wo man sich dann also eine kleine Blutung setzt in der Fingerbeere. Und dann können Sie hier den Gerinnungsprozess auslösen, indem in dem Teststreifen Thromboplastin enthalten ist, der die Gerinnungskaskade auslöst, und es wird dann letztendlich Thrombin generiert über die Gerinnungskaskade, was dann ein elektrochemisches Substrat umsetzt. Auch hier das Problem, Messwerte sind zwischen verschiedenen Systemen schlecht vergleichbar, deswegen für den intraindividuellen Verlauf okay, aber Vergleichbarkeit eben sehr schlecht. Auch hier stören Einflussfaktoren wiederum der Hämatokrit, Thrombozytenzahl, eventuell bei Intensivpatienten, wo sie kolloidale Ersatzlösungen haben, verändert sich die Gerinnungsfähigkeit. Medikamente können Einfluss nehmen. Stoffwechselstörungen, Azidose können also die Gerinnungswerte, die in so einem kleinen System gemessen werden, beeinflussen. In der Hämatologie, da sieht PO-CT, sage ich mal, im einfachsten Fall so aus, dass sie einen HB-Wert bestimmen. Und den Hämatokritwert, zum Beispiel über eine Konduktivitätsmessung des Blutes. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Hämato-Onkologe sind, dann wollen Sie natürlich ein bisschen mehr wissen, dann wollen Sie das kleine Blutbild haben mit Leukozyten und Thrombozyten. Dann benutzt man so ein Gerät. Sie sehen schon, das ist eigentlich gar kein klassisches PO-CT-System mehr, das ist eigentlich schon ein richtig ausgewachsenes Laborgerät mit entsprechenden Preisen, die aber für einen Hämato-Onkologen, der entsprechend oft Blutbilder machen muss, sich rechnen mag. Ja, was wird da also gemessen? Meistens im Rahmen der Blutgasanalyse der HB, der Hämatokrit nach der Leitfähigkeitsmethode. Die Leitfähigkeit ist, je niedriger, je höher der Zellanteil, also der Hämatokrit ist, wobei das Interferenzen sein können, Elektrolyte, die natürlich die Leitfähigkeit wiederum erhöhen, Proteine, Lipide, Expander. Gut, also in der Hämatologie überwiegend die Bestimmung HBHK im Rahmen der Blutgasanalyse. Ganz kurz hier nur erwähnt auch noch die Möglichkeit, in der Infektionsdiagnostik verschiedene POC-Verfahren anzuwenden. Das ist jetzt nicht hier unser Lehrgegenstand, deswegen will ich es nur kurz erwähnt haben. Aber Sie sehen, Entschuldigung, so, Sie sehen, dass jede Menge an bakteriellen und auch an nicht bakteriellen Infektionen heutzutage mit POC-Methoden diagnostizierbar ist. Ich will nur hier erwähnen, den HIV-Schnelltest hier unten. Da würde man vielleicht denken, mindere Qualität, das ist mitnichten so. Die modernen HIV-Schnelltests gelten als genauso empfindlich wie konventionelle Laborverfahren. Und deswegen verlässlich einsetzbar, insbesondere dort, wo das nächste Labor vielleicht hunderte von Kilometern entfernt ist. Ja, kommen wir jetzt hier zu dem Aspekt Organisation. Sie sehen auf dem ersten Blick, dieses Dia sieht kompliziert aus, soll aber ausdrücken, dass eben beim POC doch viele Leute irgendwo involviert sind und die auch berechtigterweise anzusprechen sind, bevor zum Beispiel in einem Krankenhaus eben dann POC-Verfahren eingeführt werden. Auf der einen Seite natürlich die Ärzte als Anwender, dann die Medizintechnik, die natürlich auch über die Geräte Bescheid wissen muss, dann EDV, hatte ich schon gesagt, ganz wesentlich. Es ist desaströs, wenn man nur Werte als Thermopapierausdruck hat und nicht besser dokumentieren kann. Häufig ist natürlich der Pflegedienst so involviert, dadurch, dass der ja häufig POC-Verfahren macht, Verwaltung, Apotheke über die Beschaffung. Das Ganze sollte koordiniert werden, wenn so viele Leute zusammenarbeiten müssen im Rahmen einer Kommission. Empfohlen wird, dass da ein Laborsachverständiger, wenn verfügbar, auch ein Labormediziner, das Ganze zu koordinieren hätte. Ja, wie kann man sich so einen Workflow vorstellen im Krankenhaus? Hier haben Sie die Patientin mit der Schwester, die jetzt eine Untersuchung durchführt. Die macht Folgendes, sie scannt den Barcode des Patienten ein und ihren eigenen Barcode, damit sie sich identifiziert, damit sie richtlinienkonform auch eine Dokumentation macht. Wer hat gemessen? Hier ist das jetzt mal dargestellt, Entschuldigung, hier am Beispiel, der Pointer tut es nicht mehr, die Batterie ist alle, im Bereich des Blutgasgerätes hier dargestellt. So, die Messungen werden dann an einen zentralen Server geliefert, hier unten rechts dargestellt. Der dient der ganzen Erfassung der Messergebnisse an vielen verschiedenen Geräten und der Überwachung dieser Geräte und kommuniziert mit einem Krankenhausinformationsserver, der dann die Daten natürlich verknüpft mit den Patientenstammdaten. Wo liegt der Patient, welchen Versicherungsstatus hat er? Und dann die Ergebnisse letztendlich dauerhaft im Krankenhausinformationssystem darstellt und jederzeit dann wieder abrufbar macht für die Kliniker. Wenn wir jetzt gucken, Qualität, der Qualitätsaspekt bei POCT, dann muss man zunächst mal erstmal sagen, es gibt eine Forderung, gerade weil sie ja vieles abhängig machen bei dieser POC-Methodik, nämlich die Therapien aufgrund dieser Werte, muss man fordern, dass die Qualität eigentlich genau den Standard hat, als wenn sie im Labor messen würden. Wenn man das jetzt systematisch untersucht, da gibt es ja sozusagen hunderte von Studien, die das dann unter Studienbedingungen machen, zeigen, dass das in der Regel auch gegeben ist, bei sachgerechter Anwendung der Verfahren. Also braucht man sich dann grundsätzlich keine Sorgen machen. Immer im Bewusstsein, dass jedes POC-Verfahren bestimmte Stör- und Interferenzfaktoren haben, die individuell für dieses System sind und die man auch kennen sollte, damit man die Ergebnisse richtig einschätzen kann. Des Weiteren ist wichtig, dass Sie die Vorgaben, wenn Sie professionell mit POCT arbeiten, müssen Sie die Richtlinien der Bundesärztekammer einhalten. Die gelten nicht für den Patienten, der sich selbst misst. Der kann natürlich auch auf Qualitätskontrollen verzichten. Wenn er möchte, kann er sie selbstverständlich durchführen, aber es ist nicht verpflichtend vorgeschrieben. Vorgeschrieben ist es nur für den Arzt. So, was sind jetzt hier die Probleme, die im Einzelfall auftreten können? die Interferenzen allein durch die Tatsache, dass man Vollblut gewinnt. Das bedeutet, ich sehe zum Beispiel nicht, wenn das Vollblut ikterisch ist oder lipämisch. Das kann ich dem Vollblut überhaupt nicht ansehen. Was macht man im Labor? Typischerweise die Zentrifugation, dann sieht die MTA sehr wohl, aha, hier ist ein Störfaktor dran. Deswegen muss ich dann entsprechend handeln oder zumindest den Arzt informieren, dass der Störfaktor ist, der die Messung beeinträchtigen kann. Selbstverständlich bei solchen Tests, wie hier jetzt dargestellt an einem immunchromatographischen Test, subjektive Beurteilung. Ist die Linie schon positiv oder ist sie noch negativ? Das ist natürlich von den Beleuchtungsverhältnissen abhängig, von dem genauen Einhalten der Zeiten, die bei so einem Test vorgeschrieben sind. Wenn ein Test nach 10 Minuten abgelesen werden muss, dann muss der nach 10 Minuten abgelesen werden und nicht nach 15 Minuten. Die Linienbildung nach 15 Minuten spielt keine Rolle. Subjektive Fehlerursachen, die zutreten können. Stress, ist klar, in der Notaufnahme geht es nicht nur um POCT, da geht es darum, dass man Menschenleben auch rettet. Da entstehen Stresssituationen. Es ist vielleicht auch so, dass eben die Kenntnis des Personals, fluktuierendes Personal ist, gerade im Intensivbereich, ist die Frage, ob auch immer wieder das Wissen um diese Geräte weitergegeben wird. Und auch nicht ganz von der Hand zu weisen, Motivationsprobleme. Dass jemand also sagt, ja, das ist eigentlich nicht meiner Tätigkeit. Ich bin Krankenschwester geworden, um Patienten zu betreuen und Pflege zu machen und nicht um mich um so komische Geräte zu kümmern. Das heißt, da braucht es auch immer wieder die Motivation, sich dieser Aufgabe zu stellen. Prä- und postanalytische Fehlerquellen sind hier mal zusammengefasst. Sie sehen, was hier farbig markiert ist. Im Grunde sind es die Fehler, die auch in der klassischen Labordiagnostik eine Rolle spielen. Ungeeignete Indikationen, falsche Zeiten der Probenentnahme, falsche Abnahmetechnik, zum Beispiel wenn man bei einer Blutgasprobe hier so richtig das Melken des Ohrläppchens anfängt, dann erzeugt man quasi ein Hämolysat der Zellen, gemischt mit interstitieller Flüssigkeit, aber man untersucht kein Blut mehr dann. Falsche oder fehlende Zusätze zur Probe wäre also vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel eine Blutgasprobe nicht antikoaguliert, was absolut vorgeschrieben ist. In der Postanalytik können Fehler vor allen Dingen durch eine fehlerhafte oder falsche Dokumentation passieren. Ja, hier kommen wir kurz zu den Richtlinien der Bundesärztekammer, die eben verpflichtend vorschreiben, was zu tun ist, um die Genauigkeit eines Messsystems zu überwachen. Und die gelten eben auch für POCT-Verfahren, die mit Einmalreagenz sind. Dafür gibt es wieder den neudeutschen Ausdruck Unit Use, also Einmalgebrauch, eingesetzt werden. Und zwar ist letztendlich vorgeschrieben, was hier markiert ist mit diesem Balken am Rand. In den meisten Geräten findet eine automatische elektronische Kontrolle statt, sodass Sie sicher sein können, dass das Gerät überhaupt messbereit ist. In diesen Fällen ist vorgeschrieben, dass Sie einmal pro Woche eine Kontrollprobenmessung machen. Also ein Material mit bekanntem Zielwert, eine wässrige Glukoselösung beispielsweise im Fall der Blutzuckerbestimmung messen, und dann gibt es eben im Vergleich Ihrer Messung mit einem Zielwert und es gibt erlaubte Abweichungsgrenzen. Sollten Sie außerhalb der Abweichungsgrenzen liegen, hat das zur Folge, dass Sie sich über das System Gedanken machen müssen und nicht gedankenlos einfach Patientenwerte weiter freigeben müssen können. Dann hier unten in dem Bereich ist noch dargestellt, dass in Krankenhäusern zusätzlich noch der Aufwand getrieben werden muss, einer externen Qualitätssicherung, bedeutet Teilnahme an Ringversuchen. Ringversuche finden 4-mal pro Jahr statt, 1-mal pro Quartal. Dort wird Material Ihnen zugesendet von einer Ringversuchsinstitution zum Krankenhaus hin. Und das ist mit einem unbekannten Zielwert. Das ist also genauso wie eine Patientenprobe eigentlich anzusehen. Sie messen das, müssen das entsprechend reportieren, Ihr Ergebnis. Und dann werden Ihre Ergebnisse in Bezug zu allen anderen Teilnehmern des Ringversuchs ausgewertet. Auch hierfür gibt es Abweichungsgrenzen. Also es ist eine ganze Menge, was an Qualitätskontrollen vorgeschrieben ist. Das muss hier alles protokolliert werden, da gehen wir mal jetzt drüber weg. Hier sehen Sie Zuhörer aus der Rillibeck mit erlaubten Grenzen. Damit muss man sich dann gegebenenfalls befassen, wenn man solche Verfahren bei sich in der Klinik dann einführt. letztes Jahr mit der Frage, wie sieht es aus mit der Wirtschaftlichkeit? Erste wichtige Feststellung, eine Pauschalaussage kann man überhaupt nicht treffen. Was in einem Haus, das gleiche Verfahren, was in einem Haus sehr sinnvoll sein kann und tatsächlich die Wirtschaftlichkeit erhöht, muss im anderen Krankenhaus nicht das gleiche Ergebnis liefern. Es gibt wenige gute Kosten-Nutzen-Analysen, die sozusagen unter Studienbedingungen gemacht werden. Im Allgemeinen kann man aber sagen, wenn Sie POCT-Verfahren durchführen, sind die direkten Kosten, die direkt also mit dem Verfahren gebunden sind, deutlich höher, als wenn Sie konventionelle Laboranalysen machen. Das ist ganz einfach der Serienlängeneffekt. Wenn Sie zu uns ins Labor kommen, dann sehen Sie natürlich bei uns Kanisterware, sage ich mal. Wir können also Tausende von Tests machen, relativ arbeitseffizient arbeiten und Sie haben alles schön einmal verpackt. Das sind natürlich einfach höhere Kosten. Dann müssen Sie auch natürlich berücksichtigen, dass Sie Ihr klinisches Personal zusätzlich in einer Tätigkeit binden. Dann stehen Sie in dem Moment eben nicht mehr für anderes zur Verfügung. Demgegenüber positiv zu bewerten ist, dass Sie auch Einsparungen erzielen können, die sogar gravierend sein können. Das eine ist, was ich schon mal eingangs sagte, verbesserte organisatorische Prozesse. Mehr Patienten in einem Zeitraum versorgen zu können, bedeutet für Sie auch mehr Einnahmen. Im Bereich der operativen Medizin hat man zeigen können, dass durch Einführung von Gerinnungs-POCT tatsächlich der Transfusionsbedarf sinken konnte, weil man zielgerichteter sozusagen eine Hämotherapie machen konnte. Und natürlich Transfusion ist ein sehr, sehr hoher Kostentreiber. Also Konserven sparen heißt viel Geld sparen. Reduktion aufwendiger bildgebender Verfahren könnte der Fall sein, wenn Sie zum Beispiel in der Herzinsuffizienzdiagnostik mit den natriuretischen Peptiden arbeiten und dann auf aufwendige Verfahren wie Herzecho zum Beispiel verzichten können. Dagegen muss man natürlich bei der Wirtschaftlichkeit auch noch sagen, das ist das letzte Statement jetzt, wenn Sie später als Arzt tätig sind, geht es nicht nur immer um Kosten, sondern es geht auch um mögliche Einnahmen. Man fragt sich also, wie werden eigentlich POC-Verfahren vergütet? Und da muss man leider feststellen, dass POC-Verfahren teilweise nicht kostendeckend vergütet werden. Sie werden sich dann als Budgetverantwortlicher selbstverständlich schnell die Frage stellen, ob ich dann sowas machen kann. So, das war ein kleiner Überblick über dieses Thema POC und ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Tschüss.